Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo und willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung der zweiten Staffel von The Bear King of the Kitchen, die ihr seit dem 16. August exklusiv bei Disney Plus sehen könnt. Und im Vornherein hier ein kleiner Service vom Telestammtisch für euch. Solltet ihr die Serie noch nicht gesehen haben, werden wir euch jetzt in aller Akkuratesse euch nun ungefähr ein Gefühl vermitteln, wie die Serie ist. Und zwar auf drei. Eins, zwei, drei.
Ja, also ich hatte das ja ist ja wirklich schön, dass ich da bist, aber ich will ja deinen Kartoffelsalat mal gerne wegnehmen, weil das wäre schon
hier gar nicht passiert.
Aber irgendwann
ist es auch mal gut. Ein kleines Episode jetzt hier.
Echt nochmal ablästern.
Kann mir denn da mal helfen?
Vielen Dank. Die beiden Herren, die ihr da gerade gehört habt, sind zum einen der Manuel. Hallo Manuel.
Guten Abend.
Und der Max ist auch dabei. Hallo Max.
Ja, hallo.
So, jetzt haben wir euch ja schon gesagt, wer wir sind. Haben wir euch gesagt, wie es die Serie anfühlt. Was wir noch nicht getan haben, ist euch zu sagen, worum geht es im Groben denn in der Serie. Und diese Aufgabe, wer macht's denn heute mal? Ene, mene, mu und Manuel, du bist dran.
Yay, ich darf was sagen. Das ist schön. Ich würde sagen, wir können ja einen kurzen Spoiler-Recap für die erste Staffel machen. Damit man kurz weiß, wo wir sind.
Ich glaube, Spoiler-Tröte mal. Ich habe mir die extra eine gekauft.
Ah, oh, okay. Schon vorbereitet? Das war's?
Ja, das war Spoiler-Alarm.
Na gut, okay.
Ja.
Das hört sich mir damit an, als ob du deine Freizeit mit brüblige Hirsche anlockst, mein Freund. Da habe ich wieder Spoiler.
Das ist ja auch nichts anderes. Glaubst du, wie viel Hirsche ich hier bei mir in der Wohnung habe?
Also, sehr schön. Ich fange mit einer kleinen Spoiler zur ersten Staffel an, würde ich sagen. Ja. Da lernen wir nämlich Kami kennen. Kami ist die Hauptperson. Und er übernimmt das italienische Sandwich-Restaurant, sag ich jetzt mal, The Beef, von seinem Bruder. Michael, dieser hat sich leider das Leben genommen. Und Kami kommt aus einer ganz anderen Ecke, der ist nämlich eigentlich Sternekoch und kommt jetzt in so ein bisschen nicht mehr wirklich laufende, dreckige Küche, sag ich mal, und versucht diese eben auf Vordermann zu bringen, weil sie ihm sehr am Herzen liegt, weil er eigentlich mal zusammen mit seinem Bruder da einsteigen wollte. Da gibt's dann ganz viele finanzielle Schwierigkeiten und andere Hürden und am Ende der ersten Staffel finden sie dann in Tomatenmarktdosen Geld, das es dann ermöglicht, dass sie eben weiter dieses Restaurant aufbauen. Und in der zweiten Staffel sehen wir jetzt, wie sie versuchen, dieses Geld zu investieren und ein exklusives Restaurant aufbauen wollen an der gleichen Stelle von dem ursprünglichen Restaurant und haben Ambitionen, da einen Stern vielleicht sogar zu bekommen. Und wir verfolgen jetzt so ein bisschen das Team um Kami und die ganze Gefolgschaft und die Familie, wie sie eben das in die Tat umsetzen.
Vielen Dank, aber du hast leider einen Fehler gemacht. Es sind keine Tomatenmarktdosen, es sind passierte Tomaten. Aber diesen Fehler verzeih ich dir.
Na gut, sorry. Mist.
Ja. die erste Staffel, die in den USA bei FX bzw. Hulu gestartet ist, die war hierzulande, die kam so einfach so raus bei Disney Plus. Da hat sich keiner drum gekümmert. Dann aber dank guter Mund-zu-Mund-Propaganda war jetzt der Start der zweiten Staffel schon ein bisschen mehr interessant für viele Leute, denn die wollten natürlich wissen, wie es weitergeht. Und ich muss sagen, alleine die Leute, die für diese Serie verantwortlich sind, sprechen dafür, dass wir was echt Gutes zu sehen bekommen. Nämlich, der Showrunner ist ein gewisser Christopher Storer, der hat zuvor mit Bo Burnham zusammengearbeitet, das ist schon mal ein gutes Qualitätsmerkmal, und mitproduziert wird die Serie von Hiro Murai. Der hat unter anderem zuvor Atlanta und Barry produziert und ich glaube auch diesen legendären, dieses Musikvideo This is America von Childish Gambino inszeniert. Dazu muss man sagen, der Hauptdarsteller Jeremy Allen White, ich liebe den Kerl seit Shameless, eine ganz fantastische Serie und das war für mich der Hauptgrund wirklich, diese Serie anzufangen.
Ich frage mich, ob ich alleine wegen The Bear jetzt Shameless gucken muss.
Shameless ist großartig.
Okay.
Also Shameless hat das Problem, dass sie zu viele Staffeln haben, muss man ganz ehrlich sagen. Aber die ersten 6 Staffeln sind wirklich ganz, ganz große Kunst. Jetzt hast du mir ein bisschen meine Tour versaut, lieber Manuel. Yep. Deswegen musst du mich jetzt statt Max zuerst beantworten. Welchen Grund gab es für dich eigentlich, The Bear mal auszuprobieren oder einzuschalten?
Ich glaube, bei der ersten Staffel, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich habe einfach, ich glaube, ich brauchte irgendwas Neues zu gucken. Und es war auf der Disney Plus Kachel. Und ich habe einfach losgelegt. Und dann konnte man nach der ersten Folge einfach gar nicht mehr aufhören.
Okay. Wie war es bei dir, Max?
Ich glaube, meine YouTube-Bubble tatsächlich. Ich folge ja so manchen Essayisten und da gab es mal so einen Monat, in dem von jeder Seite her irgendwie immer The Bear genannt wurde. Ja, dann musste ich dann Disney Plus mal abonnieren und da blieb ich dann dabei. Ja.
Ja, und jetzt sind wir halt eben bei der zweiten Staffel, die im Gegensatz zur ersten ein bisschen länger ausgefallen ist. Sie hat diesmal 10 Folgen statt 8. Ja, und es gibt sogar eine spezielle Folge, auf die werden wir dann gleich eingehen vermutlich. Die geht sogar eine Stunde. Die anderen Folgen gehen alle so um die 25 und 30 Minuten. Und wir versuchen das jetzt hier erstmal spoilerfrei zu halten und werden aber über kurz oder lang in einen wahrscheinlich sehr langwierigen Spoiler-Part abdriften, denn wir alle drei hier haben schon im Vorfeld herausgestellt, wir haben halt wirklich massiven Redebedarf. Wir werden es aber erstmal versuchen, so spoilerfrei wie möglich anzustellen. Und wir haben ja schon gesagt, Camry hat jetzt Geld dank seines Bruders, der sich ja suizidiert hat. Und ich war ein bisschen verblüfft, möchte ich nicht sagen. Aber ich dachte ja, wie gesagt, dass der Laden, der ursprüngliche Laden, der Beef, das war ja mehr so eine Imbissbude. Ne? Also hast du dein Sandwich bekommen und das war wahrscheinlich auch relativ gut. Aber ich dachte zuerst, dass Camry jetzt wirklich versucht, diesen Laden wieder aufzubauen. Er macht aber ja was anderes mit seiner guten Freundin und Sous-Chefin Sydney. Sie wollen ja wirklich ein Ein-Sterne-Restaurant auf die Beine stellen. Wie hat euch das gefallen, dass Camry versucht, wieder dorthin zurückzugehen, wovor er ja eigentlich, so hatte ich es immer verstanden, geflohen ist? Max, was sagst du?
Erstmal, ich glaube, du hast jetzt Carmi dreimal anders ausgesprochen.
Okay. Ja, es tut mir leid, aber warum kann ich nicht einfach Klaus heißen?
Ne? Ich weiß nicht, Klausi. Okay, wir nennen ihn ab jetzt Klausi. Okay, also wie gut es mir geklaust hat, gefallen hat wie ja. Klausi. Eigentlich ist es ja ein bisschen eine logische Konsequenz. Was hätte man mit der zweiten Staffel jetzt noch irgendwie machen können? Ich meine, der Laden ist ja in der ersten Staffel mehr oder weniger ja gerettet worden, würde ich jetzt mal sagen, und irgendwo, du musst ja da neues Feuer reinbringen, und eigentlich ist es ja auch logische Konsequenz, weil in der ersten Staffel hat man ja erstens mal gemerkt, dass Carmi aus der Sterne-Koch-Ecke kommt, und ich meine, zweite Hauptfigur ist ja Sid, und Sydney ist ja eigentlich gewillt, dass sie irgendwann mal in die Champions League der Köchinnen aufsteigt. Und ich meine, alles andere hätte mich jetzt ein bisschen verwundert tatsächlich. Gut, vielleicht unter Umständen, man muss dazu sagen, die Staffel heißt ja jetzt nicht umsonst The Bear, weil das neue, oder beziehungsweise die Serie heißt ja nicht umsonst The Bear, weil ja jetzt das neue Restaurant auch diesen Namen bekommt. Vorher hieß es ja irgendwie The Real Beef of Chicagoland oder sowas. Hm. Und ich finde, ist eigentlich ganz gut, also ein ganz guter Aufhänger, um jetzt so die zweite Staffel zu gestalten. Ich bin auch mal gespannt, wie es dann in der dritten irgendwie weitergeht. Hm. Ich meine, du musst
ich
ja
fand die schon Fall, überraschend, ja, Entschuldigung, muss ich sagen, oder?
Ja, sag. Ja, du musst ja die Fallhöhe auch immer von Staffel zu Staffel ein bisschen erhöhen. Und ich meine, wenn sie jetzt dann, was hätte man da für Konflikte machen können? Ähnliche wie in der ersten Staffel, aber dann hätte sie dann nach 2, 3 Staffeln vielleicht unter Umständen das Problem bekommen, dass du dich einfach wiederholst. Und ich meine, der größte Unterschied, Entschuldigung, und dann halte ich wirklich die Fresse, der größte Unterschied ist ja jetzt eigentlich, du hattest in der ersten Staffel ja sehr viel von diesem Küchengewirr, was halt dann mehr oder weniger diese Staffel vorantrieb. Und das hast du ja in der zweiten eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nur in einer einzigen Folge. Und der Rest ist ja reine Charakterentwicklung. Und so, jetzt.
Vor allem, was ja auch besonders, wie ich es finde, ziemlich gut gelöst ist, dass von diesen 10 Folgen ja einige Folgen wirklich nur speziell auf einen Charakter gemünzt sind. Es gibt eine Folge, wo wir Markus sehen, das ist der, ich nenne es mal Chef der Patisserie, der geht nach Dänemark, um da dort zu lernen. Wir haben eine Folge, da dreht sich wirklich alles nur um Sydney. Es gibt eine Folge nur Carmi oder Klaus. Das fand ich eigentlich ganz charmant gelöst, dass sie nicht auf Teufel komm raus versuchen, in einer Folge 30 Minuten alles reinzustopfen, was geht, sondern jeder Figur so einen gewissen Raum auch lassen. Und das hat dazu zur Folge, dass es da wirklich Szenen gibt, die, und ich lehne mich aus dem Fenster, mit zu dem Schönsten gehören, was ich dieses Jahr bislang im Film, aber auch im Serienbereich gesehen habe.
Jetzt darf Manuel, glaube ich.
Okay, ich würde noch mal auf deine erste Frage eingehen, weil ich muss sagen, also ich finde es eine absolut nachvollziehbare Entscheidung, aber ich hätte jetzt erstmal selber nicht unbedingt damit gerechnet, weil ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie drüber nachdenkt, okay, wie kann es jetzt irgendwie weitergehen, ich freue mich, wenn was kommt und ich muss das dann nicht tun. Darum war ich schon am Anfang überrascht und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil es ja, wenn du jetzt von so einem Imbissladen zu einem Sterne-Restaurant gehst, dann sprichst du ja auch ein ganz anderes Klientel an. Und es war ja schon immer so, dass sie die Arbeiter, die normale Gesellschaft ansprechen wollten, ne, die da zum Mittagessen kommen und sich ihr Lunch abholen, in einer verruchten Ecke in Chicago. Und da jetzt so ein Sterne-Restaurant hinzuzimmern, ist schon eine ganz schöne Kehrtwende, finde ich. Und da fängt man ja wirklich quasi bei Null an und vergrault vielleicht auch Leute und Nachbarschaften. Und gleichzeitig musst du halt ganz schön viel Vertrauen in dein Team haben, was in dem Fall ja bis auf Sydney eigentlich überhaupt keine Erfahrung irgendwie auf dem Gebiet hat. Und das dann aber natürlich wirklich jetzt das ist, was einfach wunderbar in der Staffel dann halt gezeigt wird, wie das dann funktionieren kann. Aber ich fand das schon ziemlich überraschend.
Das ist ein guter Punkt, den du da gerade ansprichst, denn ich glaube, man kann sich tatsächlich in der Serie auch ein bisschen über den Realismus dann später mal unterhalten. Also wir sollten das machen, weil tatsächlich habe ich mich dann auch immer gefragt, hallo, machst du hier eine Sterneküche auf, aber hast du eigentlich bloß 8 Angestellte? Wie soll das funktionieren? Aber gut, das ist jetzt was anderes.
Ja, also man muss ja dazu sagen, sie wollen ja ein Restaurant öffnen, was dann sich irgendwann mal einen Stern erkocht. Das ist ihr Plan. Es ist nicht so, dass sie es aufmachen wollen und dann sofort einen Stern bekommen.
Das stimmt. Und das entwickelt sich ja auch tatsächlich, ich weiß nicht, in der ersten oder zweiten Folge mit Sydneys Ansporn hauptsächlich.
Genau. Dazu muss man auch sagen, dass wie sie das Kochen einfangen, also ich hatte das Gefühl, so in der ersten Staffel haben sie gezeigt, das ist halt wirklich Kochen auf Restaurantniveau oder so funktioniert eine Küche und nehmen das jetzt einfach als Gesetz an, dass wir Zuschauer verstehen, wie die Abläufe sind. Deswegen müssen sie sich da nicht mehr richtig drum kümmern und das finde ich auch, die ist eine gute Entscheidung, dass dieses, ich nenne es mal Kochwirrwarr in der zweiten Staffel wirklich deutlich zurückgefahren wird, dafür aber das emotionale, menschliche Wirrwarr nochmal ordentlich erhöht wird, denn es gibt wirklich ein paar Folgen, also
eine
Folge mit dem Titel Fische.
Ja.
Diese eine Folge mit dem Titel Fische, die halt wirklich eine Stunde lang ist, die war großartig, aber die war auch anstrengend as fuck.
Leck mich,
also danach habe ich eine Pause gebraucht. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch war.
Also ich habe danach tatsächlich ein Mittagsschläfchen gehalten, weil ich habe die so ganz passend sonntags, so keine Ahnung, um 14 Uhr beendet gehabt. Und ja, komm, also die ersten 10 Minuten von dieser Folge, die zermartern das Gehirn dann doch schon, weil du kriegst von allen Rändern des Bildschirms, kriegst du irgendwelche Eindrücke zugeschossen und also da ist dieses Durcheinanderreden, was wir zu Beginn gemacht haben, das ist noch eine richtige Wohltat, das ist wie keine Ahnung, Zen-Meditation.
Ja, ich habe die Staffel im Grunde in 2 Teilen geguckt und hatte bei Folge 5 die erste Pause gemacht und dann war Fishes quasi die Folge, mit der ich im zweiten Teil wieder eingestiegen bin. Das heißt, da gab es dann keine Pause danach, aber das war schon eine Achterbahnfahrt auf jeden Fall. Das war anstrengend. Ja, da musste man richtig, das war dann so ein bisschen wie die, fand ich, wie die, da kommen wir später wahrscheinlich auch noch drauf, wie die One-Shot-Folge aus der ersten Staffel. Die war ja auch übertrieben hektisch. Und jetzt hatte man, ich hatte teilweise auch immer war jetzt kein One-Shot, aber wie die das gedreht haben, ist mir ein absolutes Rätsel, weil das so, die ganze Zeit wird geredet, überall, jeder redet dem anderen rein, wirft Dinge an den Kopf, und auch in echt. Mhm. trotzdem musst du ja irgendwie schneiden und das Filmen und die Kamera ist super nah dran und es ist hektisch und laut und alles absurd.
Was sie halt irgendwie echt geschafft haben, aber schon in der ersten Staffel, ist, dass sie diese ganz schnellen Cuts haben, die normalerweise immer so für Dynamik stehen, aber es trotzdem geschafft haben, diese Fast Cuts für eine gewisse Intimität zu benutzen. Denn ich hatte nie das Gefühl, dass ich weit weg bin. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin quasi Teil dieser Küchencrew, dieser Familie, ich stehe da mittendrin und das prasselt so alles auf mich hinein. Das war also von der Machart her immer noch herausragend gut. Und die, weil sie ja auch wirklich das Ziel erreicht haben. Ich glaube ganz sicher, dass sie es wollen, dass du da sitzt und irgendwann denkst, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, bitte hört auf. Und das haben sie meines Erachtens geschafft, aber über diese eine Folge Fisch und über noch ganz viele andere Folgen werden wir gleich, glaube ich, noch zu Genüge sprechen im Spoiler-Part. Vielleicht hier nur kurz erwähnt, dass diese Folge Fische ja quasi eine Vorgeschichte ist, denn wir sind dabei in den, ich glaube, es fängt an mit Woche 12 vor der
so in dem Dreh. Ja, ich glaube, 3 Monate ja, genau. Machen sie dann in der ersten Folge aus, dass es dauert bis zur Eröffnung und dann gehen wir wochenweise dem Ziel näher.
Genau. Und ich weiß gerade nicht, wie ich jetzt weitermachen soll, weil ich überlege gerade, worüber können wir reden, dass wir spoilerfrei
machen. Also ich glaube, was wir definitiv machen dürfen und können und eigentlich auch sollten, weil es der Serie ja gut tut, das ist, dass wir ein paar Sachen erzählen können, die einem neugierig werden lassen. Denn diese Folge Fische ist ja auch schön vollgepackt, nicht nur mit Dingen. Ja, genau. Dann lasse ich dich weiterreden.
Also, Entschuldigung. Wir machen da weiter, wo wir am Anfang angefangen haben. So. Also was ich zum Beispiel famos finde, ist einfach diese Atmosphäre, die sie hinbekommen. Und diese Stressatmosphäre, die sie aber auch immer wieder unterbrechen und auch immer wieder mit den Erwartungen spielen. Es gibt zum Beispiel eine Episode, wo Markus im Vordergrund steht, der ist in Kopenhagen, wo er bei einem Profikoch in der Patisserie halt lernen soll. Und du siehst diesen Profikoch und das erste, was ich dachte, oh, das ist so ein Sternewichser. Mhm. Ja, jetzt bekommt der arme Markus wahrscheinlich es immer drauf und wird angeschrien. Nee, gar nicht. Nee. Das war so etwas Beruhigendes, so was schon fast
Meditatives. Das ist was Erfrischendes. Das ist wie ein deutscher Krimi, in dem du, du erwartest halt den Kommissar, der dann sein Alkoholproblem und seine Scheidung irgendwie bekämpft. Ja. Nee, ist nicht. Das ist
aber für die ersten 5 Minuten war ich mir auch immer nicht sicher, ob da nochmal so was, so ein Ausbruch kommt dann oder
auch gut,
so.
Gut, um 5 Uhr morgens ist er müde, ne?
Nee, aber ich hätte wirklich diesen zwei Leuten, das eine ist dieser Lionel Boyce, heißt der Markus-Darsteller, und Will Poulter in der Gastrolle, den hätte ich, glaube ich, echt 8 Stunden lang einfach zugucken können, wie die da irgendwie Teigstücke irgendwie sortieren. Also ich weiß auch nicht, ich fand das so toll.
Ja, vor allem, die hatten ja dann auch, also es gibt da immer so, ich meine, das zieht sich ja durch die ganze Serie durch, dass dann oft immer 2 Personen ein schönes, nettes Vier-Augen-Gespräch haben und dadurch eben man vielleicht ein bisschen in die Vorgeschichte der Figuren dann mehr reingezogen wird. Und die hatten ja, glaube ich, auch so ein längeres Gespräch dann miteinander, während sie Teig abgewogen haben. Und ich weiß nicht, es klingt so mega banal, aber die hätten da meines Erachtens auch ruhig, keine Ahnung,
eine halbe Stunde reden können. Ja. Und ich fand's toll, dass dann trotzdem, oder was heißt trotzdem, gleichzeitig auch noch, dass ja auch Einblicke gibt in Kamis Vergangenheit, weil er ja die Leute zu Leuten schickt, die er kennt und wo er in der Vergangenheit gewesen ist. Ja. Und da ja auch am Ende wieder ein Kreis sich schließen wird, was man dann sieht, Stichwort sage ich jetzt nicht. Ja, aber also schon schön eingeflochten einfach.
Ja.
Wirklich. Also ich finde es halt so überraschend, aber es war schon mit der ersten Staffel so, weil ich finde, dieses Kochthema ist eigentlich, ich weiß nicht, auserzählt, ich weiß nicht, ob es auserzählt ist, aber du wirst halt medial mit Koch-Content zugeschissen. Ja, seitdem Clemens Wilmenroth damals in 50er Jahren die Toast-Hawaii erfunden hat, kannst du keine 3 Meter medial gehen, ohne dass nicht irgendjemand dir sagt, ich mach dir die beste Erbsensuppe aller Zeiten, was du magst, Burger King, pass auf, ich mach dir den besseren Burger und so weiter und so fort. Ja. Und ich finde, dass The Bear zum einen problemlos dir diesen Stress des Kochens in der richtigen professionellen Gastronomie zeigt, ja, aber auch irgendwie das Schöne daran. Und die Macher haben hier wirklich darauf geachtet, also der Christopher Stroh, der hat eine Schwester, die ist Profiköchin, die war als Beraterin tätig, genauso wie dieser Mattie Matheson, der auch in der Serie selbst mitspielt, diesen Fang, das Fact. Ist der Typ, der ja. dicke Typ, der überall tätowiert ja. ist, ne? Den kennt man vielleicht auch, wenn man YouTube hat. Und die achten ein bisschen darauf, dass es in Anführungszeichen authentisch und realistisch ist. Und das schaffen die wirklich. Also ich will nicht sagen, dass ich nach einer Staffel The Bear Bock habe, in der Gastronomie zu arbeiten, ganz und gar nicht. Und ich habe auch keinen Bock, danach mir ein Spiegelei zu braten. Aber es wirkt halt wirklich wie ein für mich authentischer Lebensbereich und nicht wie etwas, was medial komplett einfach zerkocht wurde.
Also ich glaube, ich würde sogar ein bisschen über die Kochwelt hinaus stecken, weil ich glaube, viele beziehungsweise Arbeitsplätze, die irgendwie ja Teamarbeit erfordern. Ich meine, es ist ja nicht nur die Küche, es gibt in vielen Bereichen Sachen, die Teamarbeit erfordern. Und wenn du ein gutes Team hast und es auch am eigenen Leib erfahren hast, wie es dann eben ist, unter Zeitdruck arbeiten zu müssen oder, keine Ahnung, irgendwelche stressigen Situationen wegarbeiten musst, dann finde ich, zeigt dir eben ja die Serie ganz gut. Man kann sich gegenseitig irgendwie anschnauzen, aber man ist trotzdem gut miteinander. Und das ja. eben, das sind so die Figurenzeichnungen, das sind alles sehr kernige Charaktere, die allesamt ihre Fehler haben. Das sind aber alles Fehler, die ich mehr oder weniger abkaufe, die ich in meinem eigenen Umfeld irgendwo kenne, die man verzeihen kann, die man eben auch unter Kollegen verzeihen muss, damit manche Sachen funktionieren. Es gibt Figuren, die jetzt für sich allein stehen, wie jetzt zum Beispiel Richie, Kamis Cousin, der ja eigentlich ein leichtes Aggressionsproblem hat, ein bisschen ein Arschloch, ein Spieler ist, jemand, dem man nicht über den Weg trauen sollte, aber der auch irgendwo so eine komplett menschliche, sympathische Seite immer hat. Und ja, sorry.
Ja, also der Cousin, es ist so ein gutes Beispiel, weil ich weiß noch, in der allerersten Folge habe ich den gehasst. Mhm. Ich dachte, was ist das denn für ein asoziales Arschloch, das nur rumflucht, und je weiter die Folge ging und je weiter die Staffel ging, desto mehr hat man verstanden. Mhm. Und er hat, wie du sagst, der hat seine Probleme. Ja, in der ersten Staffel. Ja. Und je mehr es ging, desto mehr habe ich ihn verstanden, seine Situation. Und auch in der zweiten Staffel kommen ja auch wieder mehr Elemente hinzu. Und ich glaube tatsächlich, dass das Centerpiece dieser Staffel wirklich diese Episode Fische ist. Auf die werden wir, glaube ich, immer wieder zu sprechen kommen, weil das ist so ein bisschen wie. Ja, dort wird alles irgendwie ein bisschen verdichtet, habe ich das Gefühl. Ja. Ich glaube, alle Aktionen der Leute aus Kamis Familie, da kannst du alles darauf hinausbringen, auf diese eine Folge. Ja. Deswegen ist diese unglaublich wichtig. Jetzt mal eine andere Frage an euch. Was wollt ihr sonst noch loswerden, was man ohne Spoiler besprechen könnte?
Ich wollte noch eine Sache sagen, die ich einfach unglaublich toll finde noch an der Serie, zu den ganzen Sachen, die wir auch schon gesagt haben. Und zwar ist das, dass die Serie dem Zuschauer auch was abverlangt. Und zwar muss man, neben der Tatsache, dass man das irgendwie durchhalten muss, man muss auch einfach aufmerksam sein. Und es wird einem nicht immer alles auf dem Silbertablett serviert oder durch verbale Exposition erklärt, sondern es tauchen Leute auf und man weiß gar nicht, okay, kennen die sich jetzt? Sollte ich wissen, dass die sich kennen? Mhm. Wie ist eigentlich deren Beziehung zueinander? Oder was muss ich jetzt gerade wissen und was nicht? Und manchmal weiß man es einfach noch nicht. Und dann guckt man halt 2, 3 oder bis zum Ende sogar teilweise irgendwie Folgen weiter. Und langsam entwickelt sich halt ein Bild, ein Gesamtbild aus den ganzen familiären, freundschaftlichen Business-Beziehungen und so weiter. Und man kriegt dann erst so ein richtiges Aha-Erlebnis, fand ich immer so ab und zu mal beim Gucken. Und das finde ich einfach auch klasse, weil man ja auch einfach als Zuschauer ernst genommen wird, ne?
Tatsächlich, ich bin gestern da gesessen und habe mir auch so überlegt, oh, wie könnte ich jetzt diese Serie beschreiben? Und dann, ich bin ja alter Dark Souls und Elden Ring Spieler, und ich muss sagen, das erinnert mich immer so ein bisschen, wenn du spielst und du bleibst dann irgendwo hängen und dann probierst du es 3, 4, 5 Mal, aber dann schaffst du es irgendwann mal und dann wirst du einfach, du hast so ein Belohnungsgefühl irgendwie. Ja. Und das ist in dieser Serie auch, wenn du wenn du, sag ich mal, so eine Figur lang, also das Kennenlernen ist wie so ein Bosskampf praktisch, mehr oder weniger. Du musst dich da so alte Krusten irgendwie durch, das sind harte Schalen, durch die du rein musst, aber dann irgendwann mal kommst du an den süßen Nektar der Seele der einzelnen Figuren, und das ist dann echt eine Belohnung.
Sehr schön, sehr schön. Ich habe gestern
Dark Souls, Bratpfanne plus 5 Anti-Haftbeschichtung.
Ich hatte gestern meine Zweitsichtung von Oppenheimer und ich fand da sehr viele Parallelen, weil das da auch ganz oft so ist. Da könnt ihr mir jetzt zustimmen oder nicht, aber für mich war das...
Darf nicht.
Ja, ich spoilere auch nicht, aber da musste man auch... Der Zuschauer ist halt gefordert und muss aufpassen, ne? Und ja. Viele Dinge ergeben sich dann am Ende, obwohl man bis vorher noch total verwirrt war.
Ja. Im Gegensatz Oppenheimer hat The Bear aber Emotionalität zu bieten, weil, also ich möchte auch noch kurz eine Szene nennen, wo mir jetzt aufgefallen ist, wie wichtig Details sind, wo Richie mit seiner Ex-Frau redet am Telefon und du siehst ihn einfach nur, wie er mit dir telefoniert und du siehst halt einfach, dass er das Handy hält und du siehst seinen Ehering und das sagt schon so viel aus, das ist so gut gefilmt, das ist so ein ganz, ganz kleines Detail, aber das reicht aus, das erklärt dir so viel mehr als 30 Minuten Monolog, Dialog oder sonst was großes.
Ja. Und jetzt, weil die Frage da war, was will ich noch loswerden? Ich will auf jeden Fall loswerden, dass ich unglaublich neidisch bin auf die Personen, die diese Dialoge schreiben konnten. Denn wie lebensecht kann Dialog sein? Da kann sich echt jeder ein Schnittchen davon abschneiden. Das ist also das, was bei Aaron Sorkin, sag ich mal, jetzt nach und nach immer ein bisschen mehr flöten geht, weil Aaron Sorkin halt immer mehr sich selbst Walk kopiert.
Talk, das ist jetzt Walk und Cook.
aber Walk und Cook. So, ich meine, die große Stärke ist ja da gewesen, dass du Dialoge miteinander verweben kannst, die dann irgendwelche Schlenker schlagen und trotzdem nie irgendwie das Ziel verlieren und dass du dann eben deine Belohnung in irgendwelchen Nebensätzen bekommst. Und ja, das macht eben The Bear auch, die sagen Dinge, die du eigentlich gar nicht wissen kannst, aber dadurch, wie sie sagen, weiß man genau, auf was sie hinaus wollen. Und da muss keiner dastehen und sagen, der Himmel ist heute aber grau, ich glaube, es wird regnen. Diesen Satz wirst du da nie bekommen.
Eine letzte Sache würde mir noch einfallen, pass auf.
Wir hören nie auf.
Könnte sein, ist mir jetzt gerade eingefallen, als Max am Reden war, aber ich finde auch, also dann reden wir beide noch weiter, dass man eigentlich nie das Gefühl hat, oder dass man mit allen Charakteren, in alle Charaktere sehr investiert ist. Man hat nicht das Gefühl, dass irgendwie ein Charakter da jetzt überflüssig ist oder nur Beiwerk ist, sondern der Cast hat ja irgendwie jetzt eine relativ fixe Größe. Mhm. Und ich finde mal, egal welcher Charakter jetzt gerade entweder in der Szene zu sehen ist oder eben sogar fast seine oder ihre eigene Folge bekommt, man hat immer eigentlich extrem Lust, das auch zu verfolgen und zu sehen, wie die sich weiterentwickeln.
Und dieser Cast wird sich jetzt auch weiterentwickeln, nämlich
seinem
Spoiler-Cast.
Jetzt muss ich wieder meine Spoiler-Tröte
holen. Bevor wir das jetzt aber endgültig zu einem Spoiler-Cast machen, machen wir auf jeden Fall noch ein ganz kurzes Fazit. Ich fange an, wer die erste Staffel kennt, muss die zweite sehen. Für mich, wie letztes Jahr, die beste Serie bislang. Ich glaube auch, dass es für mich dieses Jahr keine bessere Serie geben wird. Disney Plus hat wirklich ein paar richtig tolle Sachen im Angebot. Dazu zählt auch The Bear. Kleiner Tipp noch, auch bei Disney Plus gibt's The Patient. Das ist ein bisschen untergegangen. Auch eine tolle Serie. Und Extraordinary. Das war jetzt meine Werbung für Disney Plus. Hätte auch nie gedacht, dass ich jemals mache. Aber The Bear Staffel 2, großartig, großartig, großartig. Manuel, du bist dran.
Was soll ich dem Plädoyer noch hinzufügen? Ich sehe es im Grunde genauso. Für mich war die erste Staffel schon eine 10 von 10. Darum ist die zweite irgendwie eine 11 oder 12 von 10. Ich weiß es nicht. Einfach auf jeden Fall angucken.
Ja. Und meine 2 Cent dazu sind, ich hoffe, dass sie praktisch ich schätze mal, es wird ja noch 1-2 Staffeln mehr geben. Und bitte macht dieses Produkt nicht zu einem Endlosprodukt, sondern folgt eurem Weg und findet einen guten Abschluss und dann, glaube ich, wird diese Serie wahrscheinlich irgendwann mal den gleichen Stellenwert haben wie, keine Ahnung, The Wire, Breaking Bad, Die Sopranos, hoffe ich zumindest.
Ja. Ja. Gut, jetzt hier mit Spoiler-Part. Max, wenn du nochmal deine komische Elchbrümptröte spielen willst, dann kannst du es jetzt machen. Sehr schön. Kurze Anekdote. Ich war vor einiger, ist gar nicht so lange her, war ich in München, habe den werten Herrn Rauscher getroffen.
Wen? Mit seiner besten
Hälfte.
Oh, okay.
Ja, dich,
okay.
Genau.
Nice.
Und deine Freundin, wir saßen an der Isar und hat eine Frage gestellt. Ich weiß gar nicht, warum sie diese Frage gestellt hat, aber sie fragte, wann wir zum letzten Mal geweint haben. Hätte deine Freundin mich heute gefragt, hätte ich gesagt, einmal am Ende der Markus-Episode von The Bear Staffel 2 und einmal bei der letzten Folge von The Bear Staffel 2. Mhm. Das waren für mich die emotional herausforderndsten, schrägstrich schönsten, schrägstrich besten Momente dieser Staffel. Kurz erklärt, bei Markus-Episode, ich habe ja schon gesagt, er ist in Kopenhagen und kocht mit Will Poulter. Oder Poulter, ich hab's mit Namen heute nicht mehr.
Den darfst du nennen, wie es du willst, weil ich da selbst keine Ahnung habe, wie man den ausspricht.
Okay. Danke, Nax. Auf jeden Fall ist es so, dass Markus nach der Arbeit nach Hause kommt. Der wohnt auf so einer Art Hausboot und sieht dann im Straßengraben einen Radfahrer, der vermutlich mit voller Wucht gegen irgendeinen Baustellenzaun gefahren ist. Und der wurde von diesem Zaun untergraben oder liegt da auf jeden Fall. Und Markus hilft diesem Mann. Und das Ganze endet mit einer Umarmung. Und ich weiß nicht warum. Mich interessiert auch sehr, wie ihr diese Szene empfunden habt. Hat mich das total bewegt. Wie Markus da einfach nur steht, komplett fern von zu Hause, eigentlich nur da, um kochen zu lernen. Und er hilft diesem fremden Mann. Und dieser fremde Mann umarmt ihn einfach nur. Und Markus erwidert diese Umarmung. Und beide gehen einfach getrennte Wege. Eine großartige Szene. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, nichts Schöneres gesehen.
Okay. Schön, dass du es nochmal erzählt hast, auf jeden Fall. Ich hatte gerade nochmal, muss mich erstmal nochmal dran erinnern. Ich fand die Szene am Anfang tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Weil ich irgendwie nicht so recht. Erst dachte ich, da ist jetzt was wirklich Ernsthaftes passiert. Dann liegt der Fahrradfahrer doch irgendwie nur in Anführungszeichen unter diesem Bauzaun, von dem er sich irgendwie aber auch hätte selber befreien können. Aber anscheinend ging es ihm ja dann doch gut, dass er selber weiterfahren konnte. Und das, weiß ich nicht, das hat mich irgendwie ehrlich gesagt ein bisschen rausgebracht, aber die Emotionalität in der Szene am Ende durch die Umarmung und so war auf jeden Fall, das war stark, ja. Aber irgendwie war ich so ein bisschen zwiegespalten.
Also, ich habe eine Theorie dazu, aber ich möchte zuerst Max' Meinung hören.
Ich kann es natürlich verkopft sehen, also wenn ich will. Und mir ging es tatsächlich auch so erstmal wie bei Manuel, was ist das jetzt? Das kommt hier irgendwie so aus dem Nichts und nimmt dann doch so viel Platz ein. Und ja, schön, natürlich emotional, die ganze Geschichte, wie sie sich dann auflöst. Die Frage ist eben nur, warum trifft Markus auf den, sage ich mal, Gefangenen, der sich da irgendwie so in seinem Bauzaun irgendwie festgerannt hat? Ist das dann irgendwie so ein Symbol dafür, dass er sich jetzt irgendwie, keine Ahnung, selbst irgendwelche Fesseln abgelegt hat und weiterziehen kann? Oder ist das irgendwie so eine Form von Emanzipation, die er sich erkämpft hat? Überhaupt so diese ganze Kopenhagen-Folge hat sowas komplett, ich weiß nicht, sowas Emanzipatorisches, vor allem für die Figur von Markus, der ich meine, man muss dazu sagen, er ist ja derjenige, der praktisch mehr oder weniger die Staffel einleitet, weil man irgendwie sieht, er hat Probleme mit seiner schwerkranken Mutter, die wahrscheinlich demnächst irgendwann mal sterben wird. Und er dann eben auch so weit von zu Hause weg ist und so weiter und so fort. Ich glaube, das hat tatsächlich irgendwas, was mit, ich weiß nicht, erwachsen werden oder so ein Ziel gefunden haben.
Ja. Also ich für meinen Teil habe es so verstanden, du hast ja schon die Mutter erwähnt und die Staffel endet ja damit, dass wir auch sehen, dass Markus verpasste Anrufe hat, wo dann steht irgendwie Karen und dann Klammer auf Krankenschwester von Mutter, ne? Und es wurde ja schon gesagt, dass sie sehr krank ist und vermutlich dem Tod sehr deutlich näher steht als dem Leben. Also können wir uns darauf einigen, dass dieser Anruf höchstwahrscheinlich besagen wird, dass seine Mutter tot ist.
Ja.
Und für mich war es irgendwie so, diese Szene am Baustellenzaun, so ein bisschen, dass er sie gehen lässt. Mhm. Also, dass so, er hilft jemand und Markus ist ja immer komplett hilfsbereit. Ja, das ist dann komplett der super nice Megadude und auch wie er sich um seine Mutter kümmert, aber dass er jetzt irgendwie so für sich auch lernt, auch in Kopenhagen, das gehört zu diesem Prozess, glaube ich, dazu, dieses Lernens, dass er lernt, jetzt ist er halt mal auch für sich da. Mhm. Ja? Also jetzt geht es auch um sich, um ihn selbst. Und diese Umarmung, er hat diesem Typen geholfen, genau wie er seine Mutter geholfen hat. Und irgendwann muss man sich halt, also muss man das den anderen halt ziehen lassen. So habe ich es interpretiert. Kann natürlich immer nur sein, dass die Leute sagten, komm, wir haben hier noch einen halben Tag in Kopenhagen, was haben wir? Ein Fahrrad und
wir haben Bau,
ja, irgendeine Szene.
Lass mal den Szene schon reinfahren.
Ja. Ja, aber für mich war das wirklich, hatte das sowas von Loslassen. Also Emanzipation passt da auch durchaus rein, wie ich finde. Aber für mich hatte das immer dieses Gefühl war da von, Markus ist jetzt ein Stück freier. Ja, weil er hat ja ein Talent, das kann man ihm mal nicht nehmen. Aber ich glaube, dass für mich diese Szene schon das einleitete, was jetzt vermutlich dieser Anruf gegen Ende der Staffel halt bestätigt, nämlich dass seine Mutter halt eben stirbt. Und dass er jetzt wirklich in Anführungszeichen frei ist und diese Umarmung dieses dänischen Fremden dann vielleicht auch dafür steht, dass seine Mutter ihn dann letztes Mal umarmt. Ja,
vielleicht ist das auch irgendwie mehr oder weniger das Diplom, das er dann mitbekommt aus Kopenhagen sozusagen. Er nimmt ja nicht nur Kochkünste oder beziehungsweise Patisseriekünste mit heim, sondern eben auch vielleicht noch mehr. Also ich meine, die hatten die vorher nicht in dem Gespräch irgendwas, von wegen, dass Will Poulter zu ihm meinte, Kochen ist zwar schön und gut, aber wichtiger ist es, dass du lernst, indem du draußen bist und die Leute irgendwie verstehst oder sowas in dem Dreh. Von dem her könnte alles zusammenpassen, aber ja.
Stu hat bestimmt recht.
Ja. Also, nein, wie gesagt, ich würde tatsächlich nicht widersprechen, weil mir gefällt so dieses Bildnis ganz gut von dem her.
Ja, es macht auf jeden Fall auch Sinn, ja.
Ne? Und ja, wir haben noch, worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist ja Klaus, also Carmen. Ja. Oh Gott, dieser Name.
Carmi.
Kann ich einmal Klaus heißen? Der hat ja jetzt bekommt halt eine Freundin, sag ich mal. Das entwickelt sich ja so im Laufe der Staffeln. Die gute Claire, gespielt von Molly Gordon, die ich hier bis zu echt sweet fand und total süß. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber am Anfang dachte ich so, okay, ja, die könnten zusammenkommen. Dann gibt es ja so diesen Prozess, wo Carmi dann selbst so merkt, oh, ich glaube, ich habe eine Freundin. Und dann aber gegen Ende versaut das halt, weil er ja irgendwie der Meinung ist, man kann Küchenkarriere und Beziehung nicht unter einen Hut bringen. Und ich kann ihn schon verstehen, warum er zum Schluss das macht, was er macht. Mit einem Spoiler-Part, ich kann es ja sagen.
Ja. Hau raus.
Eben, hau raus.
In der letzten Folge ist es so, dass er eingesperrt wird im Kühlhaus, weil die Tür kaputt ist. Und dann halt eben kommt es zum Streit und dann sagt er ganz klar, dass es seine Schuld ist, dass er hier eingesperrt ist, weil er sich nicht richtig um die Küche gekümmert hat, weil er abgelenkt war, weil er jetzt eine Freundin hat. Und dass es dumm von ihm war, das überhaupt zuzulassen, dass es jemanden gibt in seinem Leben, der ihn liebt. Problem ist bei der Sache, als er diesen Schwall der Worte von sich lässt, steht seine Freundin oder jetzt Ex-Freundin halt vor der Tür und hört das alles. Und dementsprechend endet die Staffel ja damit, dass der große Sternekoch Bersetto halt wieder solo ist. Und ich hätte ihm am liebsten am Ende dieser Szene links und rechts eine scheuern können, weil ich mir dachte, Ich finde dich gerade echt unausstehlich. Ich kann verstehen, woher diese Gedanken kommen, aber du musst dir doch einfach mal zugestehen, dass es möglich ist, beides zu haben. Und vor allem, was macht dich denn glücklicher?
Aber da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, den ich so abfeiere bei dieser Serie, weil diese Menschen einfach Dinge tun, die echt sind. Ich meine, man weiß ja aus der ersten Staffel, dass er ja viel mit Panikattacken und keine Ahnung, was weiß ich, Versagensängsten und ich würde mal sagen, im Großen und Ganzen eben Depressionen zu kämpfen hat. Und dass man eben immer wieder in Situationen, in denen es dann nicht so läuft, an sich selbst zweifelt und mehr oder weniger, ja, keine Ahnung, sich für Dinge, ja, rechtfertigen will und
ja, die man eigentlich überhaupt nicht beeinflussen kann, weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Sachen, die er da verbaselt hat, sorry, sind jetzt nicht so weltbewegend. Der hat ja ein, zweimal vergessen, den Kühlschrank meinem Mann anzurufen und dann war es das. Und auch das, was dann am Ende passiert, dass sie dann wegläuft. Ich glaube, das ist nichts, was sich in Staffel 3 nicht kitten lässt. Aber diese Überzeugung, dass man eben mehr oder weniger nur im Binärsystem denkt und eben in seinem Leben keine Graustufen zulässt, das ist eben so ein typisches Ding, dass er eben auch durch Staffel 1 und Staffel 2 in seiner Figur so durchzieht. Er redet ja nicht nur mit Claire so oder mit sich so, sondern er hat ja dann auch immer wieder Probleme, dass er irgendwelche Dinge weitergibt an Sid, weil er einfach denkt, das ist jetzt nicht wichtig. Aber sie will es ja einfach nur wissen. Der hat einfach ein riesiges Kommunikationsproblem. Und er muss es ja eben dann auch noch lernen. Weißt du, da ist er zwar der große Sternekoch und der gefeierte Mensch, der von sonst irgendwoher aus New York, glaube ich, jetzt wieder nach Chicago zurückkam. Aber im Prinzip hat er ja selbst noch nie Verantwortung übernehmen müssen, glaube ich. Und das ist jetzt in der Staffel 2 das erste Mal.
Ich glaube schon, dass er Verantwortung übernehmen musste. Glaube ich schon. Ich glaube, dass du kein so professioneller Superkoch wie er wirst, ohne dich
Verantwortung zu übernehmen. Ja, aber da kommst du dann, glaube ich, über die Folge Fische wahrscheinlich dann auch wieder dazu, wie es vielleicht eventuell so weit kommen könnte. Also von dem her.
Ja. Nee, also ich finde halt, dass diese sechste Folge Fische halt ganz klar macht, das, was wir eigentlich schon seit Staffel 1 so gut wie wissen, nämlich dass
Familie Bersato halt ein bisschen
ein emotionaler Krüppel ist, weil in seiner Familie halt so einiges schief läuft. Und ich glaube, wir alle kennen Familienfeiern, die schief laufen, oder Familienfeiern, wo wir echt froh sind, dass sie irgendwann auch mal vorbei sind. Aber ich hoffe, dass keiner von uns so ein Weihnachtsfest hatte wie in der sechsten Folge von The Bear. Manuel, hattest du das große Glück, mal so eine Familienfeier zu durchleben?
Nee, zum Glück nicht.
Ben muss das nicht sagen.
Stimmt, wahrscheinlich würde man es jetzt auch nicht zugeben. Da hat man schon, glaube ich, das wünscht man, glaube ich, niemandem, dass man da in so eine Familie sich das beobachten muss. Aber das war natürlich eine Folge, wie wir es ja jetzt schon echt mehrfach angesprochen haben, die auf jeden Fall raussticht, weil sie einfach zeigt, wo kommen die ganzen Dysfunktionalitäten, die man zwischen Kami und seinem Bruder ja auch schon mal bekommen hat, oder Richie und so weiter. Und ich finde es irgendwie ganz witzig, weil im Grunde jeder, der auch eine Rolle spielt, ja fast Familie ist. Es wird ja auch die ganze Zeit von Onkel und Cousin und so geredet, die gar nicht Onkel und Cousin sind, und alle sind aber bei diesem Familiendinner, und man kennt sie natürlich jetzt irgendwie aus den vorherigen Folgen und nehmen da eine Rolle ein, und man lernt so ein bisschen kennen, okay, wo kommen die ganzen Charaktere eigentlich her und wie genau kennen die sich und wie funktionieren die Beziehungen zwischen denen untereinander. Und da war die Folge natürlich mit dem Highlight, würde ich jetzt einfach mal sagen, der Mutter einfach absolut grandios.
Hm.
Ja. Eine Sache, die ich noch loswerden will, bevor ich es vergesse,
ja.
Ist gerade komplett chaotisch, aber ich finde ja, dass die komplette zweite Staffel so einen gewissen fast schon 80er-Jahre-Vibe hat. Die hat eine sehr interessante Songauswahl, also natürlich wie in der Staffel 1 auch relativ viel Alternative Rock, sowas wie R.E.M. ist viel dabei, oder Radiohead, Smashing Pumpkins. Aber es gibt auch ganz oft so, zum Beispiel die Folge Fische, hat hier einen richtigen Vorspann. Und die Musik, die da läuft, hat mich irgendwie erinnert, als wäre jetzt gleich eine John Hughes-Komödie zu sehen. Und ich finde teilweise, dass die Fische-Folge auch echt ein bisschen an so eine Komödie erinnert, so eine Familienkomödie, nur dass hier die Probleme halt wirklich offen ausgesprochen werden und volle Kanne behandelt werden. Irgendwie, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber ich hatte das Gefühl, dass die zweite Staffel wirklich so einen gewissen, ja, 80er Jahre, keine Vibe hatte, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber da waren so ein paar stilistische Entscheidungen, gerade bei der Musikauswahl im Vor- und im Abspann drin, wo ich immer das Gefühl habe, okay, vielleicht versuchen sie gerade hier so ein bisschen dieses heile Weltkino der 80er Jahre auch ein bisschen aufs Korn zu nehmen.
Das könnte sogar sein. Also wenn, ob ich es jetzt nicht in, ja, wie sagt man, nicht aus diesem Blickwinkel irgendwie gesehen, aber was natürlich, es ist eine Weihnachtsfolge, es ist eine Weihnachtshektik-Folge und natürlich hat das irgendwie, also tatsächlich, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, hast du schon recht, viele, viele 80er Jahre Weihnachtsfamilien, Chaos, Komödien haben diesen Vibe. Geht bis hin zu, keine Ahnung, wahrscheinlich Kevin allein in New York oder sowas. Dann stimmt schon.
Ich würde einfach nur noch ergänzen, ich habe es auch noch nicht so gesehen tatsächlich, aber mich hat die ganze Staffel sehr so, man hat gemerkt, finde ich, dass das Setting Chicago sein soll, für mich zumindest. Hm. Ich war irgendwie ein, zwei Mal da und finde, das ist eine absolut großartige Stadt und die hat auch so ein bisschen so ein interessanten Vibe zwischen in der Innenstadt ist alles super clean, aufgeräumt, sauber und in den Außenbezirken ist aber das irgendwie eher so der das Gegenteil der Fall und das spiegelt sich hier auch in ganz vielen Folgen wieder und sehr viele Einspieler so eine Sekunde oder so von der Stadt und der Skyline und den Gegenden drumherum und das spielt vielleicht auch so ein bisschen auf den Look mit ein, der dann, oder andersrum, der Look spielt dann da auch mit drauf ein und das hat für mich sehr gut zusammengepasst.
Dann guck dir Shameless an, wirklich, guck dir Shameless
okay.
an.
Versus okay,
ja. Ja. Okay, jetzt reicht's, jetzt reden wir wirklich über Fische. Folge 6, Titel Fische, sie spielt ungefähr 4 Jahre vor den Ereignissen, die wir in Staffel 2 sehen und es geht halt ums Weihnachtsfest. Die Folge beginnt, also sie wiegt einen in Sicherheit, denn wir sehen draußen John Bernthal, der Mickey spielt, das ist der Bruder, der sich dann später halt umbringt von Camry und raucht einen. Und dann kommen die anderen Geschwister raus und man unterhält sich so ein bisschen und man merkt schon so, okay, ja, die Stimmung ist nicht gereizt, aber alle drei ahnen, das wird kein schöner Abend werden. Und dann gehen sie in das Haus zurück und dann ist aber auch wirklich Dauerfeuer. In Eindrücken von Worthülsen, alles prasselt auf einen ein und man ist komplett überfordert. Und dann lernen wir unter anderem viele wichtige Figuren kennen. Übrigens, die Serie ist voller Gaststars und diese Folge im Besonderen, da hätten wir Bob Odenkirk, da hätten wir Sarah Paulson, da hätten wir John Mulaney und da hätten wir vor allem Jamie Lee Curtis als Mutter von Mikey und Camry. Oder Carmine. Oh Gott, dieser Name.
Carmen.
Du musst
an diese Oper denken. Carmen.
Ja, ist egal. Ich hab's eh jetzt schon.
Egal. Du schon lange komplett versaut. Vielleicht schaffst du ein Dutzend verschiedene Kermit.
Ja. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Bei mir war es so, ich wusste halt durch die vorherigen Folgen, dass mit der Familie irgendwas echt nicht so richtig rund läuft. Ich dachte mir auch schon, okay, die machen es klassisch und mit der Mutter ist irgendwas. Und zu Beginn wirkt die Mutter ja einfach nur gestresst. So ein typisches, es ist Weihnachten, ich muss für alle was kochen, Stress, Stress, Stress. Dazu noch eine Flasche Wein zu viel im Kopf geballert. Da geht schon mal so ein bisschen, ja, das Temperament mit einem drum. Aber was wir dann erfahren, ist, dass die Mutter wirklich psychisch echt krank ist und das ist ein, also wenn es ein Kriegsfilm wäre, ist glaube ich die Folge Fische sowas wie das Apocalypse Now von The Bear.
Ja, oder die, wie heißt es, posttraumatisches Stresssyndrom.
Syndrom.
Ja.
Syndrom, ja.
Ja. Also ja, die Frau ist, also ich bin ja eigentlich mehr oder weniger während der ganzen Folge, war ich eher so auf Alkoholsucht oder so, bis man dann so, bis das dann irgendwann mal kippt und man sich denkt, naja, Alkoholsucht allein ist es dann wohl doch nicht. Da ist irgendjemand entweder bipolar oder und ich habe mir die ganze Zeit gedacht,
man kann auch beides
ja,
sein, eben. Alkoholiker und bipolar.
Ich weiß.
Follow your dreams.
Und ich glaube, dass das eine mit dem anderen zusammen als Kombination vielleicht so jemanden wie Jamie Lee Curtis dann hervorbringt. Aber ist ja und überhaupt
dazu noch zum das Lachen. Italienische ja. Temperament.
Ja, und ich habe mir immer gedacht, die ganze Zeit, und ich weiß nicht wieso, aber das war für mich mehr oder weniger das Highlight. Denn jedes Mal, Jamie Lee Curtis hatte, keine Ahnung, 17 verschiedene Gerichte gekocht gleichzeitig und hat sich dann 900 Eieruhren gestellt, die dann immer wieder klingelten. Und die waren alle so versifft und so eklig, verschmutzt, verdreckt. Und immer wenn so eine Eieruhr gebimmelt hat, gab es einen schnellen Zoom auf diese versiffte, klebrige, eklige Uhr. Und ich weiß nicht, das ist so ein einfacher Kniff, aber es hat mich komplett nervös gemacht. Ich habe direkt gespürt, wie meine Finger kribbelt und sagt, du musst da jetzt reingehen, du musst da in die Küche gehen, du musst da ein Machtwort sprechen, das kann so nicht weitergehen. Die werden ja alle verrückt und wurden sie ja auch, tatsächlich.
Aber ich fand es beeindruckend, dass sie das alles trotzdem geschafft hat, oder was heißt trotzdem, aber sie hat es ja wirklich geschafft, zu kochen und diese ja. Gerichte irgendwie auch fertigzustellen und auf den Tisch zu bringen.
Das Haus hat nicht gebrannt.
Ja.
Das, dafür aber die Seele.
Ja. Ja, also ja, sagen wir mal so, also am Ende ist schon explodiert und es endet ja auch damit, dass Jamie Lee Curtis mit dem eigenen Auto durch die Hausmauer fährt, was auch irgendwie komplett, ich weiß nicht,
aber es gab halt so viele Momente dieser Folge, also wo du immer noch wartest, es explodiert gleich. Das ist für mich das Ende, wenn sie halt mit dem Auto durchs Haus fährt, gar nicht mehr so das Schlimmste war. Ich glaube, für mich das Schlimmste war wirklich die Szene, wo ihre Tochter, gespielt von Abby Elliott, sie fragt, geht es dir gut, Mom? Und ja. erfahren wir im Vorfeld, dass sie auf keinen Fall fragen soll, ob es der Mutter gut geht. Auf keinen Fall. Und wir kennen Abby Elliott, also der Sugar heißt die Rolle, also das ist der Spitzname, kennen wir halt auch schon seit der ersten Staffel und wissen, das ist eine sehr liebenswürdige und sehr besorgte Person. Die sagt das nicht, um jemanden zu ärgern, sondern die fragt das oder sagt das auch wirklich ernst. Und die scheint ihre Mutter auch trotz aller Widrigkeiten sehr zu lieben. Und als die dann so auf diesem Höhepunkt wirklich ihre Mutter wirklich fragt, geht es dir gut? Und du merkst halt, dass sie gerade selbst merkt, scheiße, das hätte ich nicht sagen sollen. Und wie die Mutter dann auf sie losgeht. Und ich glaube auch, dass, was die Folge auch gut einem klar macht, das ist nicht das erste Mal.
Nee, also die Folge legt von Minute 1 eigentlich Landminen aus. Das ist nichts anderes. Und sagen wir mal, bis zur 55. Minute werden konstant, jede Minute wird eine Landmine ausgelegt. Und Abby tritt halt dann in Minute 56 auf eine drauf und merkt, scheiße, jetzt wenn ich mich bewege, explodiert die ganze Kacke. Und nichts anderes ist es. Und das macht diese Folge einfach zu etwas unglaublich Besonderem, weil die Leute, wie sie auch unterhalten, du weißt immer nie so wirklich, frotzeln sie sich jetzt freundschaftlich oder ist es kurz davor, dass der eine dem anderen jetzt in die Fresse schlägt oder so. Und das, weißt du, du bist eben immer, das ist Spannung, das ist einfach Spannung auf höchstem Niveau, ohne dass da irgendwelche, keine Ahnung, Tatort-Ticker im Hintergrund laufen müssen oder irgendwelche Explosionen sind. Die Explosion liegt in der Luft.
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist das, hattest du ja gerade schon kurz angesprochen, ist das jedes Jahr an Weihnachten so oder Thanksgiving oder was es war? Aber weil wenn, das kann ja nicht jedes Jahr so eskalieren, dann kommt ja keiner mehr. Und es war ja auch schon immer anscheinend eine Überredungskunst gefordert, um Kami da überhaupt noch hinzubekommen. Ja. Und ich dachte mir so, boah, wenn man das einmal erlebt hat, dann weiß ich nicht, ob man das unbedingt nochmal braucht, ne? Und man merkt dann gleichzeitig auch, weil ja, es sind schon so ein, zwei Leute, fand ich, die ich vorher schon ein bisschen, wie sagt man, nicht kritisch, aber ich war jetzt nicht meine Lieblingsperson, glaube ich, die aber doch in dem Licht der Familie auf einmal relativ vernünftig und aufgeklärt erschienen, Stichwort Cicero, und über den möchte ich auch gleich noch reden, und ich dachte mir so, boah, wenn ich als so eine Person, die irgendwie doch noch halbwegs vernünftig im Kopf ist, an so einem Tisch sitze, was machst du da? Gehst du raus? Bleibst du da? Sitzt du es aus? Oder fand ich...
Das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Geheimnis der ganzen Geschichte, weil du mehr oder weniger der dann auch einen Platz mit am Familientisch irgendwann mal einnimmst. Und du fängst eben dann auch an, dir auf die Unterlippe zu beißen und irgendwie ein Eck zu suchen, in das du glotzen kannst, damit du das mehr oder weniger nicht verfolgen musst, was da gerade vor deinem Auge stattfindet. So wie es eben meistens auch die zugeheirateten oder zugefreundeten Personen dann eben machen. Tut mir leid, dass eben Sugars Freund so ein,
tut mir so leid.
Ja, so ein bisschen der liebenswürdige Depp, würde ich jetzt sagen. Also so ein, ich würde jetzt nicht sagen, Depp ist ein blöder Begriff, aber ich glaube, der ist schon jemand, der mehr oder weniger in so einem etwas behüteten Umfeld, ja, wohl groß geworden ist und ein bisschen naiv vielleicht so in der Hinsicht und dann kommt er eben dahin und bringt etwas, bringt eben diese Thunfischgeschichte mit, die eben aus 7 traditionellen Fischgerichten ein 8. machen und er weiß gar nicht, was ihm da irgendwie geschieht. Und deswegen finde ich es auch so gut, weil in der letzten Folge ist ja er derjenige, der mehr oder weniger dann mit Carmys Mutter zusammen diesen Abschied irgendwie vermitteln muss. Und es ist auch irgendwie seltsam, dass dann eben genau diese zwei gegensätzlichen Pole das dann miteinander ausmachen müssen.
Aber tatsächlich war es bei mir so, wo ich dachte, so am Ende der Folge, also ich war zum einen überhaupt überrascht, Jamie Lee Curtis nochmal wiederzusehen, weil die meisten Gaststars haben mir, wie gesagt, nur einen Auftritt, der ist dann meistens auch immer sehr, sehr gut, aber sie taucht halt zweimal auf und am Ende der letzten Folge sieht man sie halt. Sie wurde halt eben auch eingeladen von ihren Kindern. Und sie kann halt nicht rein, weil sie es nicht aushält. So, das ist halt ihre Begründung. Also, ich möchte das jetzt auch gar nicht zu weit plattwalzen, weil das ist eine tolle Szene, die sollte man sich selbst angucken, selbst wenn wir hier spoilern. Aber für mich war das so auch wieder eine Szene, wo ich dachte, okay, es sagt für mich ganz klar aus, vielleicht ist es gut, sich loszusagen. Vielleicht ist es gut zu sagen, es geht nicht anders, lass gut sein, wir gehen getrennte Wege, auch wenn du unsere Mutter bist, denn ich habe irgendwie das Gefühl, dass beide Parteien nicht gut füreinander
sind. Ja, das ist so außer, dieser
die Frau holt sich mal Hilfe und ich bin ja ein kleiner Pessimist und die Frau sieht mir nicht danach aus, als ob sie überhaupt Hilfe in Anspruch
nimmt. Da sind wir jetzt an glaube ich, einem Punkt, dass du eben sagen kannst, man kann Leuten bis zu einem gewissen Punkt helfen, aber es muss natürlich dann auch, und das ist auch sehr real, es muss eben dann irgendwann mal der Punkt kommen, in dem der zu helfenden Person klar wird, dass sie auch Hilfe zulassen muss oder sich selber suchen muss, weil ich meine, du kannst die Sau zwar zum Schlachter treiben, aber sie muss, warte mal, was will ich da überhaupt sagen?
Mach ruhig weiter.
Die Sau zum Schlachter treiben, aber sie muss sich den Bolzenschuss selbst setzen? Nee, das passt nicht. Welche Sau macht das? Lass es drin. Es ist
irgendwer da draußen weiß, was gemeint ist.
Ja, aber ihr wisst, was ich meine.
Ich stelle mir gerade vor, wie so ein Schwein so ganz bösartig vom Schlachter steht. Ey, was soll die Scheiße? Ich schlachte mich doch selbst. Oink,
oink. Nee. Ja, ich war da tatsächlich doch eher optimistisch unterwegs. Ich hätte mir schon da so eine Art Happy End, sag ich jetzt mal, irgendwie gewünscht in dem Moment. Ich hätte gedacht, sie schafft es, dass sie die Kraft nimmt, irgendwie da reinzugehen. Und für sie wäre es ja auch sowas wie was ja bei Kami zum Beispiel auch und bei Marcus auch ganz groß ist, dass sie auch für sich was Positives zulassen muss. Ja. Und ich dachte, dass vielleicht mit der Beobachtung jetzt in der Errungenschaft diese Eröffnung von dem Restaurant und sie sieht da jetzt ihre Kinder und kriegt es vielleicht hin, mit ihnen zusammen zu feiern, dass sie da, dass das so der Sprung, das Sprungbrett sein könnte, zu einem, ja, vielleicht danach Hilfe aufsuchen oder so weiter, aber leider.
Weißt du, was ich mir da eher gedacht habe tatsächlich, also ich gehe ein bisschen in deine Richtung, von wegen positiv denken, aber ich habe eher gedacht, wie heißt der Freund von Sugar? Mensch, Pete. Dass Pete es dann am Ende schafft, sie irgendwie zu überreden, indem er einmal so eine Art, ich will jetzt nicht sagen Machtwort spricht, aber irgendwas, dass er eben mal wütend wird.
Ja, das stimmt. Also das wäre natürlich, in dem Gespräch aber, hätte sich das rauswickeln können. Ja.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, wenn die Mutter gegangen wäre, also ins Restaurant rein, es wäre nicht gut ausgegangen. Ich glaube, es ist für alle Beteiligten besser, so wie es ist.
Ich glaube, da hast du recht.
Jetzt schauen wir, es gibt ja sicher noch eine dritte Staffel. Mal gucken, vielleicht Jamie Lee Curtis.
Die kommt.
Die kommt ja sicher dann vielleicht auch nochmal vor, ne?
Ja, aber weil ich, was ich halt eben so stark fand bei dieser letzten Szene, ich finde, man sieht der Frau halt an, zum einen, dass sie halt ihre psychische Krankheit hat, da mit sich rumschleppt und vielleicht auch Alkoholismus, das wird ja so offen gehalten, wie ich finde, weil sie jetzt am Ende der Staffel jetzt keine Flasche an der Hand hält. Mhm. Ne? Aber ich finde, man merkt auch, dass sie halt auch viel mit sich mitschleppt, denn, das haben wir ja schon erwähnt, Mikey, der ältere Bruder von Klaus, hat sich ja umgebracht.
Ja.
Und ihr könnt mir jetzt nicht weismachen, dass er sich umgebracht hat aus der Lust und Laune heraus, sondern A, weil er ein Drogenproblem hatte und B, vermutlich dieses Drogenproblem auch damit zu tun hat, weil seine Familie voll für den Arsch ist.
Ja,
mal ganz
salopp, ja, und vielleicht unter Umständen sind sie einfach nur, also einfach nur hahaha, aber Depressionen sind ja zum gewissen Grad dann auch vererblich. Und ich meine, wenn du dir diese Mutter ansiehst.
Ich fand es übrigens ganz toll in der sechsten Folge. Da gibt es ja die Szene, wo Bob Odenkirks Figur Mikey Vorwürfe macht, dass er gerade high ist. Mhm. Ja? Aber ich finde es großartig, dass du niemals siehst, wie er Drogen nimmt. Und er verhält sich zwar auch immer ein bisschen weird, aber auch so in der Art weird, dass du niemals wirklich aussagen könntest, nee, der ist jetzt gerade auf Drogen.
Ja.
Du weißt nie, ist er halt einfach ein komischer Typ oder ist er gerade wirklich high.
Ja.
Das mochte ich ja ganz gerne.
Das stimmt. Ja. Jetzt wusste ich, du sagst, mir fallen immer wieder ein paar Sachen auf.
Ja, also für mich ist die Aussage der zweiten Staffel, mal abgesehen vom wirklich sehr eher pessimistischen Ende, dass es auch gut sein kann, sich von seiner Familie loszusagen, von etwas, was einem nicht gut tut. Oder sich selbst eine neue Familie aufzubauen. Und dass Freunde auch wichtig sind und auch einen familiären Ersatz bieten können. Und dass eben Arbeit nicht alles ist. Und das ist eine, ja, etwas, was der gute Klaus hoffentlich in der dritten Staffel lernt, denn ich fand ihn und seine neue Freundin Claire irgendwie immer ganz süß, weil man bei ihm immer gemerkt hat, dass er echt unsicher ist und auch noch vielleicht nicht so viel Erfahrung hatte, weil er sein Leben lang immer nur für seine Familie und fürs Kochen da gewesen ist. Und so wie ich die Serie einschätze, kann ich mir durchaus vorstellen, das wird nichts mehr mit den beiden, dass dann aber vielleicht andere Beziehungen kommen. Aber ich würde es ihnen wünschen.
Ja, da will ich positiv bleiben. Also wie gesagt, ich will ja Claire nochmal sehen von dem her.
Ja, ich denke auch. Ich fand, die haben für mich auch tatsächlich für den, ich glaube, den größten Lacher in der Staffel beschert, der wahrscheinlich nur in der Originalfassung funktioniert. Aber es gibt eine Szene, wo er realisiert, dass er eine Freundin hat, die hat es ja gerade schon mal angesprochen und das war einfach nur köstlich witzig.
Ja, es ist cool.
Die war wirklich süß, ja.
Ich würde gerne noch, wenn es erlaubt ist, nochmal, wir waren ja schon bei der letzten Folge gewesen.
Ja, es ist alles erlaubt.
Super. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass in der ersten Staffel wahrscheinlich die One-Shot-Folge das Highlight der Staffel gewesen ist. Und ich habe so ein bisschen die ganze...
Ja, wobei ich finde, dass die One-Shot-Folge alleine schon dadurch profitiert, dass du dieses 20-minütige Exzess-Ding hast, nur mit Bewegung und als ganz krassen Kontrast die nächste Folge damit beginnt, dass du diese 7-minütigen Monolog hast, wo die Kamera einfach nur auf sein Gesicht gerichtet ist. Ich glaube, das ist nochmal so das kleine Sahnehäubchen
dieser One-Shot. Ah, das war in der Sitzungsfolge, ne?
Ja,
stimmt.
Genau.
Stimmt. Ja. Was ich sagen wollte, oder ich wollte gerne einfach nochmal auf die One-Shot-Folge jetzt in der zweiten Staffel eingehen. Natürlich haben ich zumindest die ganze Zeit drauf gewartet und ich dachte dann schon nach Fishes, dass halt, also der sechsten Folge, dass das jetzt das Highlight der Staffel gewesen ist und es wird keinen One-Shot mehr geben. Aber in der letzten Folge gibt's ja dann einen One-Shot, wo dann das Restaurant eröffnet wird und ich glaube so, die Folge ist wahrscheinlich so 40 Minuten und die ersten 20, 15 Minuten, irgendwie sowas, sind ja der One-Shot, der dieser Folge gebührt. Und in dem sehen wir jetzt eben, wie das Restaurant eröffnet wird und quasi wie so ein tickendes Uhrwerk funktionieren muss und man begleitet jetzt in diesem One-Shot die verschiedenen Personen, die Kamera wechselt von Sugar zu Kami zu Richie und wohin auch immer und begleitet diese Personen in ihrer Aufgabe, jetzt das Restaurant hier gebührend eröffnen zu können und das ist, ich fand den One-Shot nicht so beeindruckend, sage ich jetzt mal, wie vielleicht in der ersten Folge, weil es da jetzt auch neu war. Aber der Kontrast ist einfach so groß, weil in der ersten Staffel einfach nichts funktioniert hat. Das war die Folge, wo die Online-Bestellungen reingekommen sind das erste Mal. Und das war einfach nur absolutes Chaos und nichts hat funktioniert. Und in der jetzigen sieht man eben genau das Gegenteil, wie halt das Restaurant einfach auf Sterneniveau funktionieren muss. Und das fand ich auch einfach nochmal ziemliches Highlight.
Ja, ich finde, also
ich muss zu meiner Schande gestehen, dass es mir nicht aufgefallen ist, dass es ein One-Shot ist.
Oh. Ja, es ist bis zu dem Punkt, ich glaube tatsächlich, als er sich dann in die Kühlkammer eingesperrt hat, da kam, glaube ich, der erste Schnitt oder so.
Ja,
und nee, der Schnitt kam
das
als...
Mir, das ist sich nicht aufgefallen.
Oder als er den Crackrauch
gefunden
hat. Ich muss
aber dazu sagen, zu meiner Verteidigung, ich habe halt auch auf so eine One-Shot-Folge gewartet die ganze Zeit. Und da war
dann hast du da nicht aufgepasst.
Müde, und dann immer zu warten, kommt da ein Schnitt, ist da ein Schnitt? Und habe dann irgendwann bei Fische gesagt, leck mir am Arsch, ist mir doch scheißegal, ob jetzt ein One-Shot kommt oder nicht.
Und da ist natürlich in der letzten Folge, im Staffelfinale, wird sowas natürlich nicht passieren.
Nee. Aber was eben schön ist, finde ich, dass du mehr oder weniger alles, was du in den neuen Folgen davor gelernt hast, das wird dann in der letzten Folge irgendwie für dich auch wie so eine kleine Prüfung abgefragt. Weil du merkst ja, dass dann jede Figur irgendwie dann mit dem wirklich konfrontiert wird oder abliefern muss, was sie eben in der Staffel vorher gelernt hat. Und die machen auch, glaube ich, nicht alle alles richtig, oder? Wenn man so nimmt.
Glaub nicht. Ja.
Richie wächst da über sich hinaus, was ich total lustig finde, weil er ja derjenige ist, der eigentlich die ersten Folgen überhaupt keine, wie haben sie immer gesagt, Purpose. Der hatte kein Purpose, irgendwie keine Berufung an sich. Der konnte nichts. Und dann, ich finde, weiß nicht, das ist irgendwie auch diese Folge nimmt einen immer mit. Also die sagt Zuschauern, Zuschauerin, hey, komm, bist jetzt Teil des Teams, stell dich mit hin, schneid ein paar Karotten, mach dich nützlich, Arschloch.
Ich würde nochmal, es sei denn, du möchtest noch was ergänzen, weil du gerade Richie angesprochen hast, noch was zu Richie sagen wollen.
Ja, bitte.
Ich fand nämlich seine Rolle am Anfang richtig schrecklich, wie sie geschrieben war. Weil in den ersten, im Grunde bis zu dem Punkt, wo er seine eigene Folge bekommt, war er einfach nur ein Idiot ohne Gehirn.
Danke.
Und ich habe mir gedacht, weil ich die zweite Staffel so toll fand, die erste Staffel direkt danach nochmal geguckt und auch nochmal versucht zu gucken, okay, wie kommt Richie darüber? Und klar, er ist cholerisches Arschloch irgendwie, aber kann halt trotzdem auch dann so mit den Leuten umgehen, wenn er muss und hat hier auch seine Qualitäten, die ja dann im Ende der zweiten Staffel jetzt auch alle rauskommen. Aber er war ja wirklich, der hat sich ja benommen, als hätte er gar kein Gehirn einfach. Also das fand ich richtig schlimm in den ersten drei Folgen, wo er da sagt, oh, wir haben ein Schimmelproblem, stellt sich da unter die Decke und klopft dagegen. Das fand ich, hat mich richtig genervt.
Wie so ein 14-jähriger Vollidiot.
Ja, ja, ja. Das fand ich überhaupt nicht gut. Das fand ich einfach zu extrem.
Ja. Mich würde mal tatsächlich. Also bitte, Stu.
Also ich verstehe, was du meinst. Ich hatte dieses Problem mehr in der ersten Staffel. Aber ich finde halt, dass wir in der ersten Staffel dann auch relativ klar rausgestellt haben, was Richie für eine Person ist. In der ersten Staffel gibt es diese wunderbare Szene, wo er im Auto mit Sydney, glaube ich, sitzt und dann diesen Anruf bekommt von seiner Ex-Frau. Mhm. Und ich glaube, dass Richie immer eine Person ist, die sich halt immer beweisen will und immer zeigen will, was er wert ist und dabei aber komplett aus den Augen lässt, dass er dadurch halt vieles kaputt macht. Also gerade eben diese Szene mit dem Besen und der Decke und dem Schimmel ist ein schönes Beispiel. Und auch es gibt ja wirklich diese eine Richie-Folge, ich glaube es ist die siebte oder achte, wo es ja auch diesen Gastauftritt von Olivia Colman gibt. Wo er einfach nur, Bolognese heißt die Folge, sehr schön, wo er halt einfach in dieser super 3-Sterne-Profi-Gastro-Küche ist und erstmal nur Gabeln poliert. Und man kann es natürlich bemängeln, dass das diese Verwandlung von Assi Richie hin zu Restaurant Richie echt schnell verstatten geht.
Das ist so geil!
Assi Richie und Restaurant Richie.
Ne? Aber er ist halt schon, also ich finde schon, der Richie in der ersten Folge The Bear hin zur letzten Folge The Bear ist halt ein komplett anderer Mensch. Also im Kern ist er immer noch das Gleiche und er ist auch, hat immer noch was Liebenswürdiges an sich. Aber ich glaube, dass er jetzt ein bisschen besser erkannt hat, wo sein Platz ist und wo er gebraucht wird und wo er auch helfen kann und wo seine Hilfe auch was nützt. Und wir hatten es ja schon mal angesprochen, dass das Schöne an der Serie ist, dass sie halt, die Figuren dürfen halt Menschen sein. Und das finde ich jetzt bei Richie auch so. Also der ist unglaublich nervig und ich glaube, wenn ich so einen Freundeskreis hätte, da würde ich aber schauen, dass ich den relativ schnell loswerde oder nach einer halben Stunde schon die Party verlasse. Aber ich finde, Richie ist tatsächlich für mich essentiell. Und so wie er ist, ist er gut. Und sag doch einmal was gegen meinen Richie, du dober Manuel, dann hau ich
dich. Ich sag gar nichts gegen Richie, ich finde das ja auch super. Und ich finde auch gerade, dass er so eine Entwicklung durchmacht, super spannend. Ich finde nur, dass der Anfang von der zweiten Staffel für seine Entwicklung irgendwie ein Rückschritt ist. Hm. Und ich fühle mich, als wäre ich ein bisschen wieder zurückgeworfen an den Anfang der ersten Staffel. Und alles, was danach passiert ist, war schon irgendwie fast...
Ich glaube einfach, das liegt einfach daran, dass Richie selbst irgendwie dachte, es geht schneller voran. Der ist, glaube ich, der hat keine Geduld.
Ja.
Und ich glaube, sobald er irgendwie das Gefühl hat, es geht nicht voran, versucht er es zu beschleunigen und dann hast du halt den
Aber Stammarzt. Hat Richie nicht eigentlich seine Machtposition eingebüßt von Staffel 1 zu Staffel 2? Wenn wir mal ehrlich sind.
Schon. Ja, klar. Ja.
Aber ich glaube, er hat auch erkannt, dass es ganz gut so ist, weil seine Machtposition ja auch dazu geführt hat, dass er da fast bankrott war.
Ja, klar. Und deswegen, also ich meine, ich stimme Manuel dazu, dass ich...
wer ist denn Manuel?
dass Richie da tatsächlich so ein bisschen Betonkopf ist in den ersten drei Folgen. Mhm. Aber das Schöne an der Figur ist tatsächlich, dass ich... Ja, trotzdem immer so im Hinterkopf erwartet habe, da kommt noch was. Da muss noch irgendwas kommen. Ja. Ihr habt mich noch nie enttäuscht. Enttäuscht mich nicht. Wenn sie mich enttäuscht hätten, dann hätte ich aber einen Leserbrief geschrieben.
Sehr geehrter Herr Mickey Maus, hiermit eine Beschwerde wegen Ihrer Serie Der Bär, König der Küche.
Nee, ich fand am Ende tatsächlich auch Folge 7, die übrigens Forks heißt und nicht Bolognese, und das Finale, wo er dann so einspringt, einfach auch mit einer der besten Folgen tatsächlich.
Ja. Ja, was ja auch wieder Ähnlichkeiten hat mit Marcus, ist ja auch, der hat diese Szene mit dem Almkoch und in Forks gibt's ja die Szene, wo Richie auf diese Chefköchin trifft, diese Abrams, gespielt von Olivia Colman, wo ich mir auch dachte, als er die trifft, so okay, jetzt ist es Richie in Reinkultur und der macht jetzt irgendeine doofe Scheiße, aber nee. Der schält mit der einfach 10 Minuten Pilze und die unterhalten sich da ganz nett.
Ja.
Fand ich super. Und vor allem, dann geht sie und die Szene endet so ein bisschen, dass du, wenn dir jemand, also dass man fast meinen könnte, dass sie vielleicht nur ein Geist ist.
Ja, stimmt. Tatsächlich. Ja. Komplett so. Sie ist so, keine Ahnung, die Geist von Paul Bocuse oder sowas. Kommt daher. Ja. Wir haben noch überhaupt nicht über Sydney gesprochen. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist so meine Hoffnung, dass die in der dritten Staffel mehr rauskommt. Sie ist zwar, finde ich, also sie und Kami sind ja eigentlich wirklich die Hauptfiguren, aber sowohl sie als auch Kami übernehmen jetzt nicht unbedingt so den Mega-Löwen-Anteil. Also sie sind zwar ganz klar die Chefs und die leitenden Figuren, aber jetzt so, was die Spielzeit angeht, sind sie eigentlich alle relativ ausgeglichen, oder? Oder kommt das nur mir so vor?
Also ich glaube, dadurch, dass du halt wirklich Folgen hast, die sich ganz konzentriert auf eine Figur versteifen. Ja. Also sei es jetzt Forks mit Richie, ne, oder die Folge Honigtau in Kopenhagen mit Marcus, hast du einfach weniger Zeit für einzelne Figuren. Ich finde auch, dass Sydney neben Klaus die wichtigste und prominenteste Figur der ganzen Serie ist. Aber allgemein muss ich sagen, in der zweiten Staffel, ich hatte das Gefühl, dass die Macherinnen vielleicht wirklich versucht haben, der restlichen Crew halt eine Bühne zu bieten. Denn du hast ja auch diese zwei, ich sag's mal, Köche, die dann auch zu dieser Schule geschickt werden und die eine blüht da ja richtig auf und der andere haut irgendwann ab. Mhm. Das hast du ja auch noch dazu. Dann hast du auch viel Vergangenheit von Klaus, wo natürlich Sydney einfach nicht dazu reingehört. Aber irgendwie machte es für mich Sinn, Also diese Staffel, weil, also, oder anders ausgedrückt, ich finde, dass sie in der ersten Staffel schon relativ gut nicht auserzählt war, aber du hast halt echt schon viel von ihr mitbekommen.
Ja, ich bin mal gespannt, wie es dann
weitergeht. Die paar Sprenkel, die du jetzt gesehen hast, ausgereicht. Also ich bin auch gespannt, wie es weitergeht, weil sie ist ja durchaus auch eine der wichtigsten Energien,
Klar.
Die dieser Laden hat.
Ja, eigentlich, ne? Im Prinzip, wenn wir ehrlich sind, ist ja sie eigentlich der Laden. Jetzt so ab der zweiten Folge, weil sie treibt ja so dieses Sterne-Ding ja eigentlich mehr oder weniger an. Und ich glaube tatsächlich, also so eine kleine Prognose für Staffel 3, dass sie irgendwann mal von ihrem Ehrgeiz zerfressen wird, so wie es Kami vielleicht unter Umständen in seinen Jahren zuvor erleben musste.
Das könnte sein, dass in der dritten und vierten Staffel, weil ich sehe aktuell es realistisch an, dass es 4 Staffeln haben kann. Danach kann man es, glaube ich, als auserzählt behandeln. Aber dass Carmen oder Klaus, wie er in Wirklichkeit heißt, erkennt, was halt im Leben wichtig ist, auch wenn es wie so ein Kalenderspruch jetzt klingt. Ja. Und Sydney halt so sich zu einem Klaus verwandelt und eben auch sehen muss, was wirklich zählt. Und das ist meine Prognose. Wobei man auch sagen muss, auch Sydney hat wirklich tolle Szenen. Zum Beispiel hat sie diese wunderschöne Sache in, ich glaube, Folge 9, wo sie Sugar ein Omelette macht.
Ja, also ist ja eine geile
Omelette alleine macht, das ist schon Food
ist ja, Porn. Nee, ist ja eine geile Schauspielerin, also davon mal abgesehen, die ist ja relativ frisch jetzt auf dem Bildschirm, aber ich sehe sie halt mega, mega gern. Die hat sowas, weiß nicht, keine Ahnung, ich sehe ja gern beim Spielen zu.
Authentisch vielleicht.
Ja, ich glaube, aber das Wort habe ich heute leider schon so oft benutzt, ich darf nicht mehr.
Ich finde aber auch, dass sie hat vielleicht jetzt weniger Screentime in dem Team, aber sie hat ja schon sehr viel Screentime diesmal bekommen im Kontext mit ihrem Vater. Ja. Und da haben wir ja eigentlich jetzt super viel gelernt, was da die Beziehung angeht, auch mit der Mutter. Und
stimmt, da war in der ersten Staffel relativ wenig, gell?
Genau, das war eigentlich alles jetzt in der zweiten Staffel.
Ja, und vor allem, sie hat ja auch die kulinarische Reise ja mehr oder weniger gemacht hat. Also
genau, da wollte ich gerade sagen,
ja, dann allein
die zweite, ja, genau, die zweite Folge war, und das war im Grunde ja die erste Folge von denen, wo es dann losging, dass jeder seine Folge, sag ich mal, bekommt. Da hat man das, glaube ich, als Zuschauer auch noch gar nicht realisiert, dass das so passieren wird. Ja,
wahrscheinlich ist es tatsächlich das. Wenn sie wahrscheinlich ihre Folge in der 8. Folge gehabt hätte, dann wäre es wahrscheinlich klarer. Okay, gut, ich nehme alles zurück und bleib trotzdem dabei. Wie ein alles echter klar. Politiker.
ich muss ja sagen, wir sind fast am Ende, aber ich muss ein bisschen jetzt auf die Zeit schon ein bisschen achten. Ja. Aber es gibt und zwar eine Sache, die der Manuel gerade eben jetzt sagen wollte, bevor ich unterbrochen habe, und dann wollte der Manuel noch über Onkel Cicero reden.
Das wären die zwei Sachen kombiniert in einem. Super. Nee, ich dachte, weil wir gerade bei Charakteren sind. Ich fand nämlich Onkel Cicero, Onkel Jimmy, wie auch immer, der fast schon für mich von der Entwicklung her interessantesten Charaktere, wobei es gar nicht unbedingt an der Entwicklung liegen muss, sondern eher daran, wie man den als Zuschauer kennenlernt, weil so erste Staffel, er war irgendwie immer so der Schuldeneintreiber, der jetzt versucht, da sein Geld aus dem, was er investiert hatte und geliehen hatte an Michael, dass er das irgendwie wiederbekommt und eigentlich relativ kühl, sag ich jetzt mal, agiert, um dieses Ziel umzusetzen und Druck ausübt auf Kami und so weiter. Und jetzt leihen sie sich ja in der ersten Folge von der zweiten Staffel wieder Geld von ihm mit diesem Deal. Okay, wenn wir es in 18 Monaten, glaube ich, nicht zurückbezahlen, dann gehört dir das Grundstück und dann kannst du das halt verkaufen. Und darum war so meine Beziehung zu ihm immer so, ja, er ist schon so der kühle Nebenstehende, der eigentlich jetzt nicht so investiert ist in das, emotional investiert ist, sage ich mal, in das Restaurant. Und ich finde, er entwickelt sich in der Folge als einer der wichtigsten Charaktere für Kami, die ihm mit Ratschlägen zur Seite stehen, mit einem kühlen Kopf, weil er irgendwie nicht so komplett unvernünftig agiert und ich sag jetzt mal kaputt ist wie der Rest seiner Familie und das fand ich irgendwie relativ spannend an mir zu beobachten, wie ich ihn eigentlich immer mehr und mehr so als wichtigen Charakter entdeckt habe. Ich weiß nicht, ob das euch auch so ging oder gar nicht drüber nachgedacht vielleicht.
Doch. Also ich meine, also Entwicklung, ja. Ich meine, bei mir war die Entwicklung ein bisschen so von Staffel 1 bis jetzt hin zur letzten Folge, dass er für mich am Anfang immer so diesen shady Mafioso über sich hängen hatte, der jetzt mehr oder weniger dann so einer Mentorenrolle irgendwie gewichen ist. Vor allem, weil er ja sehr pragmatisch an die ganze Sache dann am Ende rangeht. Aber wenn man mal, sag ich mal, so ein-, zweimal durchatmet und sich die Sachen, die er sagt, dann durch den Kopf gehen lässt, dann ist er ja mehr oder weniger derjenige, der dann auch immer recht hatte. Sage ich jetzt mal. Und auch mit den Ratschlägen, die er da gibt. Er mag zwar vielleicht manchmal ein bisschen harsch sein oder sehr direkt und ehrlich, aber ich glaube, er weiß auch ganz genau, wie er seine Pappenheimer irgendwie anfassen muss. Und ich meine, bei der Folge Fische ist er ja derjenige, der dann, sage ich mal, Richie aus der Scheiße hilft. Und das geht ja dann peu à peu immer so weiter, von dem her.
Ja. Also, dass er halt ein bisschen harsch ist, da muss man ganz klar sagen, die ganze Familie ist harsch. Ne? Also, ich glaube, dass da nimmt sich niemand einer was vom anderen. In der ersten Staffel finde ich auch, dass er so eingeführt wird wie, Achtung, das ist Onkel Mobster.
Ja,
Onkel Mobster. Aber auch schon da gibt es halt immer wieder so Szenensituationen, wo es immer aufgebrochen wird, sodass es für mich jetzt in der zweiten Staffel gar keine so krasse Erkenntnis war, dass der eben doch in Anführungszeichen ein ganz netter Kerl ist. Der ist schon sehr geschäftsorientiert, aber halt eben auch, ich will nicht sagen, eine treue Seele, der ist er vereint Geschäftssinn und Menschlichkeit, wie ich finde, ganz gut miteinander. Es gibt ja auch die eine Szene in der zweiten Staffel, wo er Sugar so zu sich bestellt. Und dann sitzen die da im Bar und er fragt halt ganz klar, wie ist die Sache? Und ich hatte da auch nie das Gefühl, dass er sich wünscht, dass das Projekt scheitert. Der möchte schon, dass Erfolg kommt. Nicht, weil er dann vielleicht mehr Geld bekommt, sondern eben, weil er den Leuten den Erfolg dann auch gönnt. Ich glaube tatsächlich, dass Onkel Cicero, auch wenn es am Anfang den Anschein macht, dass es das größte Arschloch unter der Sonne ist, dass es vielleicht doch ein echt netter Kerl ist. Zwar im Familienkosmos immer noch eine harsche Sau, aber da ist halt einfach jeder harsch. Ja. Und halt eben eine Figur, die auch toll gespielt ist, von Oliver Platt. Den mochte ich immer ganz gerne und ich habe das Gefühl, dass so ein Schauspieler, je älter er wird, desto besser. Ja.
Aber vielleicht das ist er auch der Einzige in diesem ganzen Kosmos, der schon mal Erfolg hatte. Richtigen Erfolg, der auch anhält. Und von dem her ist er auch der Einzige, der davon redet.
Ja, eine Sache, das ist die letzte, dann machen wir euch Schluss. Wir haben es ja schon mal erwähnt, das ist so eine Familie, wo keiner anscheinend so richtig weiß, ob man wirklich miteinander verwandt ist oder ob man sich einfach nur Cousin oder Onkel zum Spaß nennt.
Ja.
Und das finde ich echt toll, weil wir wissen, Klaus nennt Richie immer Cousin, aber sind gar nicht miteinander verwandt. Und ich glaube, Onkel Cicero ist es ähnlich. Aber trotz allem ist es so eine familiäre Gemeinschaft, was ich ganz schön finde, weil es so dieses Altertümliche aufbricht. Man muss halt blutsverwandt sein, um einen sich familiär irgendwie zu verbünden. Das gefällt mir eigentlich ganz gut.
So als letzten Satz, bevor wir jetzt alle in die Haie schicken. Also wir sprechen uns dagegen aus. Familie kann man sich eben doch aussuchen.
Als Mutter hätte ich gerne Manuel.
Mama Manuel.
Ja.
Mach mir Kuchen.
Warum nicht?
Bitte. Und Erbsensuppe. So, letzte Frage. Was habt ihr als letztes gegessen? Kurze Antwort.
Ich habe heute noch kein Abendbrot gegessen, weil wir aufnehmen. Davor ein Brötchen.
Okay.
Ich habe mir am Wochenende eine Bolognese gemacht. So richtig mit Brühe, selbst machen, alles. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ich habe das Rind nicht selbst geschlachtet. Und hatte dann noch ein bisschen übrig. Und es gab heute einfach, weil ich nichts mehr hatte, einfach die Reste dieser Bolognese mit gebratenem Reis und dazu noch eine halbe Karotte und eine halbe Tomate.
Siehst du, der Reis hatte ich auch. Ich habe indisch gemacht mit einem Fleischersatzprodukt. Und Kichererbsen. Okay, also.
Ja gut, da muss ich jetzt gleich noch einen raushauen.
Hau da einen raus. Du schreibst es dann in die Kommentare, oder?
Genau.
Dann sind wir ja jetzt aber Punkt. Stu, Überleitung bitte.
Ja, danke fürs Zuhören. Das war unsere Kurzbesprechung zu The Bear Staffel 2. Wie gesagt, könnt ihr ab sofort auf Disney Plus sehen. Die Staffel 1 übrigens auch. Auch sehr zu empfehlen. Denkt dran, den Teleshop durchgibt es überall, wo es Likes gibt. Und dort könnt ihr uns gerne auch 3 Sterne, 4 Sterne, 5 Sterne geben. Das ist es schon wert. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage au revoir. Dann sagt der Manuel Tschüss und dem Max gebührt das letzte Wort.
Tschüssi.
Und ich mache einen Zaubertrick. Ich winke und dann bin ich weg. Winke, winke.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.